Mein Gast in dieser Ausgabe hat für den FC Bayern München gespielt, für den Hamburger SV. Er hat sowohl mit Lothar Matthäus gekickt als auch gegen ihn und auch gegen Diego Armando Maradona, als der beim SSC Neapel spielte. Ich spreche von Armin Eck, der seine Karriere bei Arminia Bielefeld beendete, danach Trainer wurde und eine Fußballschule gründete, die er immer noch hat. Genau darüber spreche ich mit ihm, was er aktuell gerade tut, über das ein oder andere Erlebnis aus seiner Profizeit, dann natürlich über das ein oder andere aus dem aktuellen Fußballgeschehen und darüber, wie es so war, mit Matthäus und gegen Maradona zu kicken. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Ich freue mich, dass Armin Eck mein Gast ist in dieser Ausgabe. Er ist früherer Bundesliga-Profi. Beim FC Bayern München hat er gespielt, beim HSV, bei Arminia Bielefeld. Er war aber auch bei der Spielvereinigung Bayreuth in der zweiten Bundesliga. Das ist die Ecke, aus der er kommt, Kulmbach, Oberfranken. Von daher eigentlich alles gesehen in der Fußballrepublik und nicht nur da, sondern auch europaweit. Du hast zum Beispiel gespielt und warst Teilnehmer des Wunders von San Siro. Inter Mailand gegen Bayern München, reden wir noch drüber. Du hast gegen den SSC Neapel gespielt mit Maradona und Careca. Du hast bei Real Madrid auch, habe ich noch gelesen, im Bernabeu im Europapokal spielen können und in Turin. Also du hast auch die große europäische Bühne miterlebt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute meine Bühne miterlebst. Und muss erst mal fragen, Armin, du hast 2000, hast du die aktive Karriere beendet? Und prinzipiell, die dich kennen, wissen das. Du hast dann bei verschiedenen Stationen Trainer gemacht, Bayernliga, Landesliga. Und du hast eine Fußballschule. Erzähl mal, umreiß mal die etwa 20 Jahre von 2000 bis heute.
ja, also nach meiner aktiven Bundesliga-Zeit bin ich ja wieder in die Heimat zurückgekehrt, habe dann in Weißwein noch 7 Monate Regionalliga gespielt und bin danach eigentlich noch als Spieler sportlicher Leiter zu Spielvereinigung Bayreuth wieder zurückgekehrt. Also ich wollte schon noch kicken und wollte halt so ein bisschen diese Tätigkeit auch im Management ein bisschen übernehmen. Leider habe ich mir dann einen dritten Kreuzbandriss zugezogen, kurz vor Saisonbeginn. Und ja, das war dann letztendlich dann das Ende der wirklich aktiven Karriere. Kurze Zeit später ist dann so ein bisschen der Übergang in diesen Trainerbereich bei der Spielvereinigung Bayreuth passiert. Und erstmal, also von mir ausgehend, erstmal noch nicht mit dem Hintergrund, jetzt wirklich die nächsten 20 Jahre Trainer zu sein, sondern ich habe das einfach vorübergehend gemacht auf Wunsch des damaligen Präsidenten Heinz Wicklein in Bayreuth. Und ja, ich habe das dann bis Ende der Saison gemacht und dann war natürlich so ein bisschen die Entscheidung, geht es jetzt in den Trainerbereich eigentlich weiter mit natürlich anschließenden Ausbildungen, Trainerscheine, Lizenzen machen oder eben nicht. Und ja, ich habe mich dann für diesen Weg entschieden und bin eigentlich dann so ein bisschen in die Trainerschiene reingerutscht. Ich habe dann, wie schon gesagt, beim DFB auch dieses Stützpunkttraining geleitet, war auch beim Bayerischen Fußballverband, habe da 2 Jahre lang Auswahlmannschaften, Leistungskader und so weiter trainiert. Und ja, und irgendwann kam eben auch diese Idee der Fußballschule, und die ich dann letztendlich mit dem Claudia Eismann gegründet habe. Und ja, so ist es dann eigentlich, sagen wir so, ab 2005 ging es dann so richtig los mit der Fußballschule. Und einhergehend eben dann auch das Trainerdasein, ja, bei Bayreuth, in Hof, in Friesen und so weiter, in Bayreuth, beim SaaS Bayreuth und so weiter. Also das hat mich jetzt natürlich bis jetzt auch verfolgt, diese Trainertätigkeit. Und kombiniert mit der Fußballschule ist eigentlich so der Tätigkeitsbereich, wobei ganz klar der Fokus schon auf der Fußballschule liegt, also das mein eigentlicher Job ist. Und nebenbei quasi diese Trainertätigkeit und auch bei uns so im Gymnasium in Kulmbach auch einige Stunden in der Fußballklasse oder zum Teil auch als Sportlehrer dort tätig. Also das sind so meine drei Aufgabengebiete, aber letztendlich dreht sich eigentlich alles um den Fußball.
Du bist also dem Fußball treu geblieben, finde ich schon mal spannend nach deiner aktiven Zeit. Und wer genau hinter dir den Hintergrund anschaut, haben bestimmt schon einige gemacht. Der sieht auch quasi ein paar Plakate, Poster von deiner Fußballschule. Bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, würde ich gerne mal wissen, wenn man eine Zeit in München war, in Hamburg war, also in Großstädten und dann, okay, immerhin Ostwestfalen ist ja auch was. Bielefeld, keine schlechte Gegend. Ich finde es, meine Schwester wohnt in Paderborn. Das ist von der Landschaft her zu Oberfranken gar nicht so unähnlich. Und ich finde auch, die Leute haben so ein bisschen so einen ähnlichen Charakter wie bei uns. Wieso wolltest du oder war für dich immer klar, dass du wieder zurück in deine Region gehst? Oder gab es einmal irgendwie andere Möglichkeiten, noch dem Fußballgeschäft treu zu bleiben? Nicht in der alten Heimat, sondern irgendwo anders in der Fußballrepublik?
Ja, die gab's. Also die gab's, wobei der Gedanke, in die Heimat zurückzukehren, eigentlich also bei mir schon irgendwo ziemlich fest verwurzelt war. Also ich habe immer, egal bei welchen Stationen, wo ich war, immer die Nähe auch zur Heimat gesucht gehabt. Natürlich einen sehr engen Draht einfach zur Familie, zu meinen Eltern, ja, zu Freunden. Und ich habe vielleicht mehr wie jeder andere auch oft Fahrten auf der Autobahn verbracht, egal ob es von Hamburg aus oder von München aus oder auch von Bielefeld aus war, um einfach oft freie Zeit auch zu Hause zu nutzen. Letztendlich gab es für mich mal eine interessante Möglichkeit, das war in Bielefeld, nach 2,5 Jahren Zeit. Gab es ein bisschen sportliche Probleme mit dem damaligen Trainer, mit Ernst Mittendorf, und ich hatte aber noch 1,5 Jahre Vertrag, und ja, dann kam der Verein auf mich zu und hat mir quasi die Möglichkeit gegeben, in das Management einzusteigen, also meinen Spielervertrag aufzulösen und diesen 1,5 Jahres Spielervertrag in einen 10 Jahres Vertrag als als Co-Manager, so will ich das jetzt mal sagen. Also einfach in dieses Management beim damaligen Manager Rüdiger Lamm, der dieses ganze Bielefeld-Projekt im Grunde initiiert hat, und dem quasi da am Anfang über die Schulter gucken und vielleicht dann auch irgendwann mal in diesen Bereich reinzukommen. Also diese Möglichkeit war gegeben. Logischerweise hätte man sich vorstellen können, wenn man einen 10-Jahres-Vertrag in Bielefeld unterschreibt, dass man dann nicht unbedingt die Gedanken im Kopf hat, wieder in die Heimat zurückzukehren. Also das ist natürlich auch klar. Meine Kinder, mein Sohn ist in Hamburg geboren, ist dann mit einem Jahr quasi nach Bielefeld mitgegangen, wo eigentlich relativ kurze Zeit später meine Tochter geboren wurde. Also das heißt, so die ersten Jahre haben auch die Kinder in Ostwestfalen verbracht. Und ich, klar, könnte mir schon vorstellen, wenn jetzt diese Management-Geschichte gut verlaufen wäre, erfolgreich verlaufen wäre, dass wir vielleicht heute noch da wohnen. Also du hast ja schon angesprochen, die Gegend Ostwestfalen, also wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt. Na, Teutoburger Wald, das Ganze, also die Gegend ist sehr schön. Ich kam mit den Leuten super gut zurecht, hatte dort eine wirklich sehr, sehr gute Zeit und habe auch jetzt noch mit einigen Leuten da Kontakt. Also das sieht man schon, dass diese Station Bielefeld, auch wenn man das vielleicht im Vergleich zum HSV und zum Bayern natürlich irgendwie ein bisschen niedrig ansiedelt, aber die war für mich persönlich schon richtig, richtig eingreifend, auch in mein Leben. Und ich möchte die auf jeden Fall nicht missen. Aber das war so eigentlich die Gelegenheit, vielleicht dem Fußball auch in höheren Sphären vielleicht verbunden zu bleiben. Aber ich habe es nicht gemacht, keine Ahnung, wollte halt einfach noch kicken, war einfach noch zu heiß, um zu spielen. Und dann haben sich ja aufgrund dieser ganzen Konstellation dann Ausleihgeschäft zu Hessen Kassel und so weiter ergeben. Und ja, letztendlich war auch das eine tolle Zeit.
Man hat die Gegenprobe nicht und weiß nicht, wie es sich ausgegangen wäre. Genau. Und ich denke, ich habe interessanterweise gerade in den letzten Tagen öfter genau diese Frage auch mit anderen, wenn man an dieser Weiche den anderen Weg gegangen wäre. Aber das ist eine schwierige Frage. Weil man eben einfach nicht weiß, es gibt die...
Es gibt genau, man weiß es nicht. Also ich sag mal, diesen Weg hat ja dann Thomas von Hesen, der mit mir ja vom HSV nach Bielefeld gegangen ist, eingeschlagen. Er war ja dann auch einige Zeit dort Manager, dann auch Trainer. Ja, keine Ahnung. Also man weiß nicht, was sich daraus ergeben hätte. Aber ja, ich bin letztendlich auch sehr zufrieden mit dem Weg, den ich dann eingeschlagen habe. Und ja, alles gut.
Den Eindruck machst du übrigens auch. Kommen wir mal auf die Fußballschule. Was ist der Unterschied zu einem, in Anführungsstrichen, normalen Trainer in einem Verein und so einer Fußballschule? Ich glaube, der wichtigste ist erstmal, in der Fußballschule hast du mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Aber in der Art und Weise, wie du Fußball vermittelst, hast du da Unterschiede? Weil vielleicht machst du auch in deinen, oder hast du an deinen Trainerstationen, sagen wir mal, vielleicht fußballspielerisch vermittelt und tust es auch in der Fußballschule, oder gehst du mit den Erwachsenen anders um, sozusagen in der Vermittlung von Fußball, als mit den Kids? Wo sind Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten?
Ja, es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, aber es gibt schon auch Unterschiede. Ich meine, wir von der Fußballschule, klar, prägen natürlich dieses Logo im Grunde. Fußball soll Spaß machen, ne, mit viel Spielen, mit Spannung und so weiter. Das ist natürlich auch auf den Erwachsenenbereich zu übertragen, aber natürlich geht es im Erwachsenenbereich schon auch extrem um Erfolg. Und also es ist schon alles etwas zielgerichteter. Klar, im Jugendbereich oder bei den Kids geht es so bei uns, oder wir versuchen halt so ein bisschen diesen Spagat zwischen Spaß und Spielen und trotzdem natürlich einen gewissen Lerneffekt zu erzielen bei den Kindern, diese Kombi ja zu praktizieren. Das Feedback ist relativ positiv, das muss man schon sagen. Wir versuchen uns halt extrem auch mit den Kindern zu beschäftigen, die wahnsinnig schnell kennenzulernen. Also wir haben da teilweise Wettbewerbe unter den Trainern, wo es darum geht, innerhalb von ein paar Stunden die Namen aller Kinder zu kennen und dann natürlich auch Zugriff zu den Kindern zu bekommen und die natürlich dann auch besser handeln zu können. Das ist natürlich klar eine andere Geschichte auch, dass man die Kinder natürlich den ganzen Tag hat. Also es ist ja auch ein Aspekt von uns in die Camps. Das andere ist auch so ein wöchentliches Training, was wir anbieten. Aber in den Camps hat man die Kinder natürlich den ganzen Tag. Also das heißt, man betreut die natürlich auch beim Essen, beim Mittagessen, in der Mittagsanimation. Also man baut eigentlich in diesen, ja, 3 Tagen schon eine extreme Nähe zu den Kindern auch auf und betreut die eigentlich 3 Tage richtig. Ne? Immer mit dem, klar, mit dem Hauptaspekt Fußball und Spaß zu haben an der ganzen Geschichte. Aber es hängt schon noch ein bisschen mehr dran und das merkt man auch. Also man ist wie so ein kleiner Betreuer, sage ich mal, in diesen 3 Tagen. Und es ist schon auch manchmal ganz witzig, wenn die Kinder dann von ihren Eltern abgeholt werden und erstmal eigentlich zu uns kommen und ja, sich verabschieden, bevor sie dann wirklich gehen oder uns noch mal irgendwas fragen. Also dieser Bezugspunkt, der ist schon relativ stark und den versuchen wir natürlich auch zu praktizieren, um einfach dann ja, eine gewisse Nähe auch aufzubauen. Also es soll halt in den Camps etwas mehr rauskommen, wie einfach nur mal schnell hinkommen, ein Training leiten und wieder weggehen. Also, und das hat uns eigentlich bis jetzt, ja, sagen wir, gute Erfolge gebracht, was die Beziehung zu den Vereinen auch betrifft. Also, wir haben ungefähr 90% unserer Camporte sind über Jahre entstanden, gewachsen und so weiter. Und ich glaube, das wäre nicht der Fall, wenn nicht jeder davon profitieren würde. Klar, im Erwachsenenbereich hat man immer gewisse Ziele. Klar, je höher das natürlich geht. Ne, ich sage mal, ich bewege mich jetzt aktuell in der Landesliga oder auch diese früheren Stationen in der Bayernliga. Klar, da ist es schon zielgerichtet, ist schon, ne, man bewegt sich, sage ich mal, so im oberen Amateurbereich. Und man merkt natürlich, dass man es auch mit vielen jungen Spielern, die auch schon ja, im Jugendbereich schon in Nachwuchsleistungszentren waren und wo natürlich schon ein gewisser ja, Erfolgsgedanke auch da ist und auch dieses Bewusstsein, vielleicht so einen Verein wie jetzt in Friesen vielleicht auch als Sprungbrett für etwas Höheres zu nutzen. Und das macht die Aufgabe natürlich etwas anders. Ist ja logisch, die Spieler wollen schon auch noch weiterentwickelt werden, aber haben natürlich ein ganz anderes Ziel. Na, und auch wenn die Kleinen auch mal herkommen und ja, mich jetzt zum Beispiel oder uns, die ganzen Trainer fragen, na, was muss ich denn machen, na, damit ich auch mal in der Bundesliga spiele. Also das ist natürlich schon ganz witzig. Aber ja, also es gibt viele Gemeinsamkeiten, das muss man auch sagen. Aber ja, natürlich auch schon Unterschiede.
Wenn nicht gerade wie leider seit einem Jahr Corona-Pandemie alles stilllegt oder fast alles stilllegt, da kommen wir noch drauf. Wie und wo arbeitet deine Fußballschule? Du hast schon mal angesprochen, es gibt eben zwei Füße. Das eine sind die Camps, das andere ist quasi dieses reguläre Training. Aber wo machst du das? Machst du das ausschließlich in der Heimatregion? Oder bist du da in der ganzen Republik oder vielleicht nur in Süddeutschland unterwegs? Wie läuft das ab?
Ja, wir machen aktuell so knapp 40 Camps im Jahr, verteilt auf die verschiedenen Ferienregionen. Mittlerweile kann man eigentlich sagen, dass so ein Drittel in der fränkischen Region stattfindet, was die Camps betrifft. Ein Drittel geht dann bayernweit und mittlerweile auch ein Drittel sogar deutschlandweit, wo wir halt in anderen Bundesländern einfach sind, auch schon teilweise über Jahre gewachsen. Und daneben bieten wir quasi außerhalb der Ferienzeit, also in der normalen Schulzeit im Grunde, ein wöchentliches Training an. Das vorwiegend jetzt in der fränkischen Region, das heißt in Kulmbach, in Kronach und in Bamberg stattfindet. Das heißt, wir sind dann 3 Tagen in der Woche dann am Nachmittag dann unterwegs und haben da so ca. 50 bis 60 Kinder verteilt auf diese 3 Stützpunkte, die da quasi ja, unser privates Trainingsangebot nutzen. Und ja, das ist vorwiegend im Kleinfeldbereich, also EF, teilweise G-Junioren. Und ja, das hat sich etabliert. Wir machen das auch schon ja, über 10 Jahre jetzt eigentlich. Und diese beiden Bausteine ergänzen sich natürlich sehr gut, was die Camps betrifft. Man hat immer wieder Spieler aus den Camps dann in dieses Fördertraining, wie wir es nennen, oder Junior-Training und genauso umgekehrt. Und auch da sind viele ja, sehr, sehr gute Spieler dabei, aber es sind auch welche dabei, die vielleicht noch nicht so gut sind. Also da ist auch unser Aspekt nicht der Spieler irgendwo hin zu vermitteln oder wie auch immer, sondern auch da ist der Spaßgedanke. Aber auch vor allem natürlich der Lerngedanke etwas höher angesiedelt ist. Logisch, wenn die Kinder jede Woche zu dir kommen und da 1,5 Stunden trainieren, dann wollen sie natürlich auch was lernen. Und das ist letztendlich schon auch der Fall. Und ja, diese beiden, ja, sagen wir mal, Eckpunkte, wenn man das so nennen will, unserer Fußballschule, ergänzen sich halt auch sehr gut. Aktuell etwas schwierig, um es mal vorsichtig zu nennen, wenn schon fast dramatisch, das muss man schon wirklich sagen. Aber gut, wir geben nicht auf und wir bereiten uns immer wieder auf den Tag vor, wo es dann wieder losgeht.
Da habe ich eben gleich noch eine Frage dazu. Trotzdem, wie siehst du das in dem Dreiklang? Vereine, die ja, sagen wir mal, die normale Trainingsarbeit machen, dann sagen wir mal, das alles, was im Bereich Verbände, Kaderarbeit stattfindet und dann eben Fußballschulen. Ich erinnere mich zum Beispiel Charlie Dorfner, ich glaube, mit dem hast du auch eine Zeit lang gekickt.
Ja, genau.
Fußballschule, es gibt verschiedene Torwartschulen. In diesem Dreiklang, ich habe einer meiner letzten Talks war mit der deutsch-tschechischen Fußballschule, kennst du auch, Gerald
Fell. Ja, klar.
Wo siehst du da oder wo können diese Fußballschulen ergänzen, die in Anführungsstrichen normale Vereins- und Verbandsarbeit?
Ja, also ich denke, ich sehe uns und ich glaube, viele andere Fußballschulen auch als Zusatzangebot für die Vereine. Ja, man sieht ja trotzdem, dass die Kinder einfach Lust haben zu kicken. Na, es ist oft in den Ferien natürlich auch kein Training in den Vereinen. Also wenn man jetzt mal die Camps sieht, es ist natürlich eine, ja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, ne, den ganzen Tag kicken, ne, in Turniere veranstalten und ist natürlich ein bisschen was anderes wie einfach 1,5 Stunden Training im Verein. Aber es ist für uns eigentlich ein Zusatzangebot an die Vereine. Es ist natürlich auch so, dass schon oft Eltern, auch Trainer aus den Vereinen bei uns zugucken, auch mal fragen, ob sie mal mitmachen können, einfach um ja mal wieder vielleicht ein paar neue Übungen zu sehen, ein paar Anregungen für ihr Training zu sehen. Und es ist ja oft leider Gottes auch in den Vereinen so, so, dass gerade im jüngsten Bereich Trainer fehlen, dass oft Eltern ja dazu verdammt werden, wie man so schön sagen will, einfach die Jüngsten zu trainieren, die vielleicht mit der ganzen Materie überhaupt nicht sich befasst haben und die einfach da Anregungen suchen und auch das Gespräch natürlich mit uns suchen und wir natürlich gerne bereit sind, einfach da auf jeden so ein bisschen einzugehen. Auch das, glaube ich, ist ein Aspekt, der uns oder den ich einfach als Pflicht ansehe, um da den einen oder anderen auch ein bisschen Hilfe anzubieten, ohne dass man jetzt sagt, wir gehen jetzt in die Vereine und machen da eine große Fortbildung mit was weiß ich was, sondern also dieses persönliche Gespräch, was sich um das Camp herum, zum Teil ja während des Camps, zum Teil nach dem Camp ergibt, ist dann oftmals auch Anregung für die Vereinstrainer. Also insgesamt, denke ich, kann man das wirklich so als Zusatzangebot für die Kids und für die Vereine sehen. Natürlich gibt es auch Fußballschulen, ne, vor allem die Vereinsfußballschulen, die natürlich wieder einen ganz anderen Hintergrund haben, wie die privaten Fußballschulen. Da geht es halt viel um Vermarktung, viel um PR-Arbeit, logischerweise. Und aber auch da gibt es gute, ne, es gibt welche, die es vielleicht nicht ganz so gut machen. Also wir kriegen ja da auch natürlich Feedback aus Vereinen, die teilweise mit anderen Fußballschulen das gemacht haben. Aber wie schon gesagt, wir gucken jetzt nicht auf die anderen. Wir haben unsere eigene Philosophie und versuchen, die einfach umzusetzen. Die liegt halt auch darin, dass wir, man sieht es ja schon an der Anzahl der Camps, jetzt keine 200 Camps im Jahr machen, sondern eben nur 40 Camps, weil ich jetzt so als Namensgeber natürlich auch gewährleisten möchte, bei den Camps vor Ort dann auch am Platz zu sein und auch da zu sein. Und es kommt ja ganz gut an. Und wie schon gesagt, jeder hat so ein bisschen seine eigene Philosophie. Aber insgesamt, glaube ich, sind Fußballschulen wichtig, einfach für die Kids als Zusatzangebot.
Und was definitiv nicht jeder Coach bieten kann, das ist der Erfahrungsschatz, den du hast. Und da freue ich mich schon drauf, da reden wir gleich drüber, auf diese Geschichten, die du dann auch den Kids erzählen kannst, eben sicher. Mich interessiert, wie überstehst du sogar diese Zeit jetzt eben seit einem Jahr? Du hast mir schon, als wir das Gespräch vereinbart haben, den Termin ausgemacht haben, erzählt, letztes Jahr ging noch ein bisschen was, in diesem Jahr ging im Prinzip gar nichts mehr, außer eine gewisse Vorplanung, aber die geht ja auch, sagen wir mal, sehr weit ins Ungefähre, weil man weiß ja gar nichts. Im Moment ist zumindest eine große Diskussion, trotz der hohen Inzidenzzahlen in der dritten Welle, dass dieses Thema Sport an der frischen Luft gerade bei Kindern irgendwie möglich gemacht werden soll, spürt man richtig. Da gibt es jetzt schon eine gewisse Lobby, die sich da stark macht und sagt, Mensch, an der frischen Luft ist einfach das Risiko, sich anzustecken, geringer. Wenn man da gute Konzepte hat, Hygienekonzepte hat, hoffst du auch darauf, dass man sagt, das muss irgendwie jetzt in den nächsten Wochen mal möglich gemacht werden, aus ganz verschiedenen Gründen. A, weil natürlich Leute einen Beruf haben, wie du in dem Bereich. B, weil es für die Gesundheit einfach wichtig ist, für das soziale Leben von Kids. Aus ganz vielen Gründen ist es ja wichtig. Inwiefern ist es auch für dich so ein Schimmer, dass vielleicht doch in den nächsten 4-5 Wochen da was passiert und du dann, sagen wir mal, ab dem Frühsommer und den Sommer über auch wieder deiner Tätigkeit nachgehen kannst?
Ja, die Hoffnung ist natürlich riesengroß. Die war letzte Woche ja schon fast am Siedepunkt, würde ich mal etwas lustigerweise sagen, nachdem eigentlich diese neue Verordnung rausgekommen ist von der Regierung, die ja beinhaltet, ja, dass unabhängig vom Inzidenzwert Kinder bis 14 Jahren zumindest in kleinen Gruppen wieder trainieren können an der frischen Luft. Und wir haben das ja letztes Jahr schon auch in diesem Übergang, also bis Training wieder freigegeben wurde mit Kontakt, war ja auch erstmal so 4-5 Wochen ohne Kontakt möglich. Und da haben wir auch, das war in den Pfingstferien, haben wir auch schon 5-6 Camps durchgeführt ohne diesen Kontakt. Und auch das kam wahnsinnig gut an. Klar, weil jeder natürlich froh war, dass die Kinder wieder raus konnten, wieder was machen konnten. Und letzte Woche war ja auch dieses neue Gesetz und das war ja erstmal auch so. Klar, wir haben natürlich dann sofort gehandelt, haben natürlich die Vereine schon wieder kontaktiert, haben eigentlich schon für kommendes Wochenende, wären wir jetzt in der Bamberger Region in Schönbrunn gewesen bei einem Camp, haben Kontakt mit dem Verein aufgenommen, die wollten unbedingt, wir haben schon wieder alles vorbereitet, was Werbung betrifft. Und einen Tag später, ne, kommt unser Markus Söder wieder und macht wieder einen Riegel vor, nur für Bayern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat uns richtig heftig getroffen. Na, weil es einfach natürlich jetzt auch schon, es geht schon ewig, du hast es erzählt, und es sind halt immer so kleine Hoffnungsschimmer, wo wir uns natürlich festbeißen und sofort tätig werden, und dann gibt es wieder einen Riegel vor. Na, und da muss ich schon sagen, also das ist, die Enttäuschung war da riesengroß, die ist schon so in eine kleine Wut übergegangen, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil du, wie du schon angesprochen hast, die Infektionsgefahr bei den Kindern an der frischen Luft nahezu null ist, und denen das zu verwehren, ist schon für mich ein Wahnsinn, und ich gebe natürlich die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht trotzdem in den nächsten Tagen und Wochen so schnell wie möglich wenigstens also diese kontaktfreie Möglichkeit des Trainings für die Kinder gibt. In dem Moment, wo quasi die Frage kommt, gehen wir sofort wieder in die Werbung. Darauf bereiten wir uns im Grunde vor. Wir können sofort loslegen, logischerweise. Wir haben auch in den Osterferien schon Camp durchführen können in der Münchner Region. Da allerdings der Inzidenzwert zu dem Zeitpunkt zumindest unter 100 gewesen. Ja, die drei Wochen vor dem Camp, als klar war, dass wir es machen, wenn der Inzidenzwert unter 100 bleibt, waren echt überragend gewesen von dem Verein, der das durchgeführt hat. Und wir hatten relativ schnell ziemlich viele Kinder dann im Camp. Daran sieht man natürlich, dass das Bedürfnis da ist, ne, sowohl bei den Kindern was zu machen, aber vielleicht auch bei den Eltern, um mal wieder ein bisschen Luft zu haben, die Kinder den ganzen Tag mal ganz gut aufgehoben zu wissen. Und ja, man sieht schon, jeder will, aber es gibt immer mal den einen oder anderen, der was dagegen hat. Und mittlerweile, also ist es schon nicht ganz einfach, aber klar, wir haben es jetzt schon fast ein ganzes Jahr, wobei man letztes Jahr wirklich sagen muss, dass wir schon viele Sachen auch durchführen konnten. Also wir haben in Camps, die in diese heiße Corona-Phase in der waren und nicht durchgeführt werden konnten, konnten wir zum Teil verlegen, zum späteren Zeitpunkt nach den Sommerferien. In den anderen Bundesländern sind andere Ferienzeiten. Also das heißt, wir haben in Schleswig-Holstein als Beispiel, Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg Camps in den Herbstferien durchführen können. Also die haben im Oktober Herbstferien, was natürlich ganz gut für uns gepasst hat. Also das heißt, wir konnten schon, sagen wir, zwei Drittel der Camps auf jeden Fall durchführen, und es hatten sich natürlich bis zu Beginn der Corona-Zeit auch schon einige oder viele Kinder angemeldet, sodass wir also über dieses Jahr oder über die Saison so halbwegs ganz gut gekommen sind, natürlich auch mit Einbußen, aber es hat schon noch so halbwegs funktioniert. Jetzt ist es natürlich schwierig, weil keiner weiß, was los ist, keiner weiß, wann die Camps beginnen können, wann wieder trainiert werden kann, und es melden sich natürlich auch logischerweise wenig Kinder an. Aber wir machen uns bereit, oder wir sind bereit für den Tag und haben auch die Hoffnung, das merkt man einfach, wenn man in Kontakt mit den Vereinen, mit den Eltern kommt, dass die Bereitschaft da ist. Also ich glaube, dass es auch in relativ kurzer Zeit möglich ist, die Camps zahlreich zu besetzen, wenn einfach die Möglichkeit des Trainings freigegeben wird.
Ich drücke die Daumen auf jeden Fall, dass es so früh als möglich klappt, weil ich das ganz wichtige Arbeit finde, egal ob das jetzt in einem Verein ist, ob das jetzt eine private Fußballschule ist, generell Sport wichtig, sollte so früh als möglich wieder stattfinden, wenn es irgendwie geht. Dafür drücke ich euch die Daumen definitiv. Und wenn jetzt wirklich das Impftempo nochmal anzieht, hört man ja jetzt auch die letzten Tage, kann ich mir schon vorstellen, dass es, sagen wir, in den nächsten 4-5 Wochen was geht. Jetzt kommen wir auf deinen Erfahrungsschatz zurück. Bayern München, 2 Jahre warst du da. Ich habe mal nachgeguckt, es waren 39 Spiele. War mal 40 draus, ist eine Runde. 2 Tore hast du gemacht. Eine deutsche Meisterschaft war dabei. Und mindestens 2 ganz, ganz überragende Europapokalerlebnisse. Das ist Wunder von, ich habe schon angesprochen, das Wunder von San Siro. Und die Spiele gegen den SSC Neapel mit Maradona und Careca. Ich meine, solche 2 Jahre, in denen du übrigens unter anderem mit Lothar Matthäus zusammengespielt hast, zumindest für ein Jahr, dann ging er zu Inter Mailand eben, und anderen Größen. Das kann man nicht in 2 Minuten zusammenfassen, aber versuch's trotzdem mal.
ja, also ich denke, die Wertigkeit gerade solcher Erlebnisse, also die du jetzt gerade angesprochen hast, merkt man natürlich erst später. Also das ist auch ganz klar. Ne? In dem Moment, wo man da drin ist, in dem Tunnel, will ich mal sagen, hat man natürlich ganz andere Gedanken, man ist mit dem Spiel beschäftigt, mit dem ganzen Drumherum und so weiter. Also was das eigentlich im Nachhinein bedeutet hat, wie gesagt, merkt man das später, ne, wenn man nicht mehr spielt oder jetzt immer noch. Na, natürlich kommen solche Gedanken immer wieder hoch, wenn man mal Champions League guckt und solche Vereine dann sieht oder die Stadien sieht. Und ja, also die Erlebnisse ja, kann ich nicht hoch genug bewerten, muss ich wirklich sagen, weil es einfach eine tolle Geschichte war. Für mich war es sicherlich nicht ganz so einfach, weil meine erste Station im Profibereich dann schon Bayern München war, wobei ich ja, muss man auch sagen, bei Spielverein Bayreuth vorher auch schon 4,5 Jahre in der ersten Mannschaft gespielt habe, auch da schon zweite Liga gespielt habe und Bayernliga damals ja quasi die dritte Liga war und eigentlich neben dem Studium eigentlich auch nichts anderes als Fußball gemacht habe. Also von daher, sagen wir mal, so dieser Profibereich ging da eigentlich schon so im Kleinen los. Aber die wirkliche erste Station war halt Bayern München und der Gedanke natürlich, das ist jetzt überall so, ne? Also so in der Bundesliga ist halt so, wie es in Bayern München ist. Und das war halt nicht so. Und ich denke, dieser Anspruch natürlich, den man dort natürlich genießt, ne, vom Ganzen drumherum, und das war natürlich nicht mit dem heutigen zu vergleichen, aber es war auch damals schon besonders. Ne? Das habe ich dann natürlich auch gemerkt in meinen anderen Stationen, die aber alle auch was anderes für sich hatten, das ist ganz klar, aber die Bayern waren halt damals auch schon das Nonplusultra. Und ja, ich fand die Zeit toll. Ne, im Nachhinein betrachtet, bin dann ja nach 2 Jahren weggegangen, ne, zum HSV, obwohl ich noch Vertrag hatte. Ja, keine Ahnung, ob ich das heute wieder machen würde oder nicht, schwer zu sagen. Also es war auch alles gut. Ne? Also es war kein Bedürfnis da jetzt unbedingt zu wechseln. Auch der Verein war zufrieden, das war eigentlich alles gut. Aber es kam halt damals dann das Angebot vom HSV, der zur damaligen Zeit schon auch unter den Top 3, Top 4 Mannschaften in Deutschland anzusiedeln war und die halt unbedingt mich haben wollten und mir das auch so vermittelt haben. Und ja, ich weiß nicht, also es gab damals keine Berater. Ich habe da diese Gespräche alle allein mit meinem Vater zusammengeführt und ja, war irgendwie halt der Meinung, die wollen jetzt unbedingt und ich mache das jetzt. Ja, und dann sind ja 5 Jahre HSV, haben sich da angeschlossen, die natürlich ja, für mich auch absolut toll waren. Na, das ganze Standing, was ich gehabt habe, war halt relativ groß schon von Anfang an, also relativ schnell Mannschaftsrat gewesen. Ja, ich sag mal 4,5 Jahre bis zum Kreuzbandriss Stammspieler gewesen und. Tolle Stadt. Also das Ganze war für mich jetzt kein Rückschritt zum damaligen Zeitpunkt und auch im Nachhinein nicht, weil für meine ganz persönliche Entwicklung natürlich absolut lehrreich und toll. Aber wenn man jetzt die beiden Vereine vergleicht oder damals verglichen hat und auch jetzt, naja, der Vergleich, den brauchen wir eigentlich gar nicht machen, dann waren das schon auch damals große Unterschiede in der Vereinsführung im ganzen Umgang. Und das sind so Sachen, die man natürlich auch erst im Nachhinein dann merkt und kapiert und eigentlich erst zu schätzen weiß, dass halt Bayern trotzdem das Nonplusultra auch damals schon war.
Aber 4, 5 Jahre Hamburg ist eine tolle Stadt. Also ich glaube, da würde niemand Nein sagen, der auch gern ein bisschen probiert. Und du warst da und du sagst, es war eine tolle Zeit. Trotzdem kommst du mir mit dem München nicht so leicht aus. Vor 2, 3 Jahren hat ein ZDF-Kollege nach einer Hinspielniederlage in der Champions League zum Jürgen Klopp gesagt, naja, das ist ja jetzt eigentlich schon durch, wo der Jürgen Klopp ihm fast ins Gesicht gesprungen wäre, trotz einer vergleichsweise klaren Niederlage. Und ihr hattet genau diesen Fall. 88 im UEFA Cup, eine klare Heimniederlage gegen Inter Mailand, damals mit Dan Matthäus, mit Bremen, mit Bergomi, mit, weiß ich, Walter Zenger, also quasi eine Weltauswahl, italienischer Meister auch. Und die Serie A war damals die beste Liga der Welt, wie man so schön sagt. Und die haben 2-0 in München gewonnen, also da bist du eigentlich quasi Ja, da machst du quasi eine Touristenreise, ja, nach Mailand. Und dann seid ihr da hingefahren, da waren in einem der Meckas des Weltfußballs 85.000 Fans. Und ihr habt das Ding gedreht mit 3-1. Das musst du jetzt schon noch ein bisschen genauer erzählen. Also wie seid ihr denn da hingefahren? Seid ihr da hingefahren, wir schauen mal? Oder habt ihr nochmal das Messer richtig zwischen die Zähne genommen?
Ja, ich denke, es ist schon trotzdem, man spricht immer von diesem Bayern-Gen. Und ich glaube, man wird natürlich schnell infiziert. Ja, das ist schon einfach, es ist ja keine Form der Überheblichkeit, sondern einfach ein gesundes Selbstbewusstsein, dass man einfach in der Lage ist, schon also besondere Sachen zu erreichen. Und ich glaube, das zeigt Bayern schon immer wieder mal, na, wo man sie eigentlich, ich will nicht sagen abschreibt, na, aber einfach besondere Ergebnisse schafft, besondere Leistungen einfach bringt, wo es einem keiner zutraut. Na, und nicht, ist ja klar, na, oft spricht man davon, warten wir mal ab, wenn es wieder um richtig was geht, dann sind die Bayern trotzdem wieder da. Ja, und das sind so solche Sachen. Ne? Also sich wirklich so auf den Punkt, ne, wirklich zu fokussieren. Und man wird da als, klar, ich war ein junger Spieler gewesen, man wird da einfach infiziert von hier. Das ist so ein, ganz, ganz schwer zu beschreiben, so eine gewisse Atmosphäre, die sich im Verein wirklich von der Führung aus bis in die Mannschaft trägt, dass man einfach dahin fährt. Und trotzdem in der Lage ist, man ist zwar fokussiert, ne, jeder weiß genau, was er zu tun hat im Grunde, aber man baut so ein gewisses Gefühl einfach auf, man kann dieses Ding, man kann was Besonderes erreichen. Ja, und ich, wie schon gesagt, habe dieses Gefühl in einem Verein nachher nicht mehr erlebt. Also egal, um was es dann geht. Also es, na, da ging es jetzt um Europapokal, na, aber es gibt ja auch bei anderen Vereinen, ging es um Aufstiege, na, oder um Titel, um was weiß ich, gewisse Sachen zu erreichen. Aber dieses Gefühl, was ich da so breit machen kann, ganz schwer zu beschreiben, von wem das auch ausgeht, aber jeder schnappt es irgendwie auf. Und dann geht es auch von einem zum anderen. Und ja, also ich kann es nur so beschreiben, dass es nur in Bayern eigentlich so möglich ist. Also das ist ganz, ganz komisch. Irgendwie setzt sich so, wie soll ich sagen, so im hintersten Stückchen des Kopfes setzt sich diese Möglichkeit einfach fest. Und dann hat man natürlich diese anderen Aufgaben, die man automatisch als Spieler zu bewältigen hat, die vom Trainer vorgegeben werden. Aber das andere kommt dazu und beides zusammen führt dann zum Teil halt wirklich zu solchen Leistungen.
Hast du noch die Torschützen auf der Kette in Mailand?
Puh, also ich glaube, dass Roland Wohlfahrt auf jeden Fall getroffen hat. Ja. Ich weiß aber nicht, wie viel.
Also ich glaube, er hat doppelt getroffen, aber müssen
wir mal... Ich glaube, dass Auge auch der Torschütze oder einer der Torschützen war. Ich glaube, dass er noch eins gemacht hat. Also ja, aber tolle Geschichte. Das Stadion natürlich. Zum damaligen Zeitpunkt schon Wahnsinn, unglaublich, San Siro, also absoluter Traum.
Jetzt bin ich mir tatsächlich mit den 85.000 nicht sicher, weil das die Umbauphase war vor der WM. Ja. Da wurde ja dieser dritte Rang noch aufgebaut. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der schon offen war, als ihr spieltet, aber er dürfte schon relativ weit gewesen sein. Trotzdem, es sind ja immer ein gewisses Kontingent Fans zugelassen von der Auswärtsmannschaft. Wie ist das so? Wenn da von den, sagen wir mal, 60 oder 85.000 plötzlich Tor für Tor, die immer ruhiger werden, und als das 3-1 dann klar war, wo nur noch eure, vielleicht 2.000, 3.000 Bayern-Fans, die mit nach Mailand gekommen sind, wo nur noch die gejubelt haben und der Rest des Stadions war quasi in Schockstarre, völlig ruhig. Hast du diesen Moment noch in Erinnerung?
Ja, es sind halt einfach so Gefühle, wo man sich so von einer Sekunde auf die andere in irgend so ein, ja, ich will jetzt keinen abwerten, aber in so ein Regionalliga-Bayernliga-Stadion zurückgebeamt sieht, also wo halt plötzlich ziemliche Ruhe im ganzen Stadion ist und nur so eine Handvoll Fans in der Kurve irgendwo jubelt. Und auch das ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl irgendwie, ne? Wenn in einem Stadion, wo vorher Tohuwabohu ist, plötzlich Totenstille ist, na, und du bloß noch einige Bayern-Fans eben hörst, die dann grüllen. Also auch das sind ganz besondere Erfahrungen oder Erlebnisse einfach, die dann da stattfinden. Und es war auch nicht so, dass jetzt die Italiener oder die Tifosi da gepfiffen haben, sondern es war einfach wie so ein Schock. Zustand im Stadion, also wo halt plötzlich alle ruhig waren. Ja, und also es hat auch keiner gepfiffen großartig, sondern es war einfach Ruhe. Und ja, mit uns als Jubler, um zu
sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich der Beweis dafür, dass man es besonders gut gemacht hat. Wo das mit der Ruhe nicht ganz geklappt hat, war, ich weiß nicht, in derselben Saison, eine Runde weiter oder in der Saison danach, kannst du mir gleich helfen, war beim SSC Neapel mit Maradona, Careca, die waren besser als ihr. Die haben sich da durchgesetzt. Das war, glaube ich, die waren da auch italienischer Meister. Also das war sozusagen die Mannschaft der Stunde dort. Auch ein unglaubliches Erlebnis, nehme ich an.
Ja, so ziemlich mein größtes Erlebnis eigentlich. Das muss ich im Nachhinein wirklich schon sagen. Also die beiden Begegnungen gegen Neapel waren das Höchste, was ich erleben durfte in meiner Karriere. Das muss ich wirklich sagen. Natürlich auch immer verbunden mit diesem Namen Maradona. Ganz klar, ne, für viele natürlich vielleicht der Beste, den es jemals gab. Der damals ja wirklich in der Blüte seiner Zeit einfach war und da unten wirklich ja unfassbar bekannt war und halt, ja, man spricht immer vom Gott in Neapel. Und man hat, also diese Erlebnisse gerade in Neapel um das Spiel herum, waren, fand ich schon so beeindruckend, also dass ich da auch vieles noch davon weiß. Also egal, ob das bei der Busfahrt ins Stadion passiert ist, wo auf der vierspurigen Autobahn, Stadtautobahn, die Leute plötzlich ihr Auto abgestellt haben, mitten auf der Straße und zu Fuß ins Stadion weitergelaufen sind, wir irgendwie nicht mehr weiterkamen und dann halt mit berittener Polizei durch die Katakomben im Grunde der Stadt zum Stadion geleitet wurden und da hingen halt in allen Wohnungen, auf allen Balkons, war das Konterfei von Maradona zu sehen, auch wirklich in den ärmsten Vierteln hingen da die großen Plakate, die großen Handtücher, ne, die Bettlaken, alle mit dem Konterfei von Maradona. Also unfassbar, was damals in Neapel los war und um dieses Spiel natürlich auch los war. Und ja, also wie gesagt, es war mein größtes Erlebnis, das ich erleben durfte. Na, wir waren als Beispiel beim Warmmachen ganz allein auf dem Platz. Also die Mannschaft vom SSC Neapel ist gar nicht auf den Platz gekommen zum Warmmachen. Die haben sich also in den Gängen des Stadions, in den Katakomben des Stadions aufgewärmt und wir waren als Einzige auf dem Platz und sind natürlich maßlos ausgepfiffen worden von den 80.000, damals waren es tatsächlich 80.000 in Neapel. Und als wir dann in das Spiel aufs Spielfeld eingelaufen sind, ist das ganze Stadion, hat gebebt und hat halt natürlich auch alle den Namen Maradonas Diego geschrien. Und also es war eine unfassbare Atmosphäre gewesen. Und ja, also da bin ich schon extrem dankbar dafür, dass ich das erleben durfte.
Ich glaube, da gibt es zwischen Nord- und Süditalien auch nochmal gewaltige Unterschiede, sozusagen in der Emotionalität. Da ist Fußball nochmal religiöser, würde ich sagen. Du hast es beschrieben, sozusagen wie eine Prozession ist es schon fast. Und weil du sagst Maradona und Warmmachen, ich habe eine andere Szene im Kopf, wo er sich in München im Olympiastadion
warm macht. Ganz genau. Hat. Ja, das war das Rückspiel im Grunde, ne?
Richtig. Genau. Und den Ball
das war das
mit Schultern, das war Warmmachen für Maradona, irgendwie 10 Minuten. Und das kann man, glaube ich, auch bei YouTube googeln. Also das ist eine ganz berühmte Szene, die immer wieder in Rückblicken läuft, wenn sich Maradona warm gemacht hat. Und was ich auch noch in Erinnerung habe, dass der Bayerische Rundfunk damals Tage vorher schon Vorberichterstattung gemacht hat, einen Reporter hingeschickt hat, der hat so eine Mischung aus Urlaubsstimmung und Fußball als Religion vermittelt. Also ich habe das damals aufgesaugt als Zuschauender und du warst dabei und bestätigst es. Ich finde es dann immer spannend, wenn man so, das war 89, wenn man das nach 20, 30, 32 Jahren so nochmal quasi mit dem sprechen kann, der das so dabei war.
Ja, ganz witzig. Also in Neapel zum Beispiel, also die haben sich in den Gängen, in dem Kabinengang im Grunde warm gemacht und als wir aus der Kabine raus sind und sind dann den langen Gang entlang zum Spielfeld gelaufen, dann waren eben so unterhalb der Tribüne war so Sand aufgeschüttet und auf diesem Sand war halt auch ein Basketballkorb angebracht. Und ja, Maradona hat halt seinen Ball, ähnlich wie er es in München gemacht hat, jongliert, nur dass er halt da im Sand mit Socken den Ball ständig auf den Basketballkorb geschossen hat. Das war also, wir sind so vorbeigelaufen zum Warmmacher und haben gedacht, hä, was macht er denn eigentlich da? Na, und hat den Ball immer wieder angenommen mit der Brust, mit dem Oberschenkel, bupp, und dann hat er ihn wieder auf den Basketballkorb geschossen und solche Geschichten. Also im Nachhinein, betrachtet damals, haben wir gedacht, na, schon ein bisschen arrogant, ne? So auf die Tour, der läuft gar nicht und macht nichts. Aber so im Nachhinein natürlich wahnsinnig witzig, eigentlich das gesehen zu haben.
Und alle haben irgendwie auf Maradona geachtet, zu Recht. Und die Tore aber, zumindest eins oder sowas, hat der Carreca gemacht. Also ist der so ein bisschen undurchgelaufen, aber der war auch überragend.
Ja, ja, natürlich. Also er war damals ja brasilianischer Nationalstürmer, einer der besten Stürmer, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt, den es auf der Welt überhaupt gab. Und es war ja damals noch die Ausländerbegrenzung, ne, mit Falcao und den beiden Spielern hatten die drei wahnsinnig starke ausländische Spieler. Und ja, also ich, wie schon gesagt, wir konnten sie leider nicht bändigen und mussten dann klein beigeben. Aber ich glaube, das war schon letztendlich verdient.
Trikotausbeute, wie schaut es da aus?
Ja, ne, wir haben natürlich getauscht, ist ja klar. Und ich bin natürlich schon ein bisschen stolz, das Trikot von Carreca noch zu Hause zu haben. Das durfte ich dann mit ihm tauschen nehmen. Und das ist was man natürlich nicht hergibt. Ich hatte dann aus dem Rückspiel noch ein zweites Trikot. Das habe ich aber auch einem Freund dann geschenkt. Aber so ein paar Trikots, so ein paar Highlights, wie eben ja, ne, von Inter Mailand, das Trikot von Real Madrid, Juventus Turin oder eben das von Carreca. Das hängt natürlich nach wie vor noch in meinem Elternhaus. Mein Vater hat da so einen kleinen Vitrinenschrank und da hängen diese Trikots noch drin. Und ja, ab und an geht man immer mal vorbei und denkt sich, naja, war doch schon eine ganz schöne Zeit.
Das schöne himmelblaue Neapel-Trikot mit dem Maß.
Genau, genau. Wahnsinnig dick. Also der Stoff, glaube ich, so dick, unfassbar. Also heutzutage, die Spieler würden hell aufschreien. Aber ja, ganz witzig.
Du hast gegen Beifang mit M an und der zweite Buchstabe ist A. Mit, gegen Matthäus, mit Matthäus und gegen Matthäus gespielt. Bayern Inter, und du hast auch gegen Maradona gespielt. Beide Weltfußballer geworden. Matthäus dann 90 nach der WM, Maradona war schon früher. Im Grunde genommen hatten die beiden eine relativ ähnliche Position auf dem Feld, aber eine ganz unterschiedliche Spielweise. Maradona war so ein bisschen wie Messi, die Jungen werden es schon gar nicht mehr wissen vielleicht. Wir waren Dribbler vor dem Herrn am Ende, im letzten Spieldrittel sozusagen. Ging oft so in 1-gegen-1-Situationen. Matthäus hat Anlauf genommen, der hat sich teilweise den Ball aus der eigenen Hälfte geholt, ist dann mit großen Schritten durchs Mittelfeld gegangen und hat eher nochmal den Pass gespielt dann, war aber auch torgefährlich. Wie kann man diese zwei Spieler vergleichen, auch in der Persönlichkeit? Nein.
Nö, eigentlich nicht. Ne? Also ich glaube, in ihrer Wertigkeit, ne, für ihre Mannschaften schon, mit Sicherheit. Aber in ihrem Ganzen vom Charakter her, glaube ich, auch von der Spielweise her schon extrem unterschiedlich. Ich durfte ja mit Lothar ein Jahr zusammenspielen und er war damals 26, wie er zu Inter Mailand gegangen ist. Und ich glaube, was Dynamik betrifft, auch Torabschluss, war er schon zu dem Zeitpunkt einzigartig gewesen. Unglaublich. Ne? Man hat das oft auch im Training natürlich gemerkt, dass er auch nach den Trainingseinheiten oftmals Schussübungen noch gemacht hat, teilweise halt aus Jux und Dollerei, wie man das oft macht. Sie machen Lattenschießen, manche schlagen noch ein paar Flanken, Direktabnahmen. Er hat oft Wettbewerbe mit Andi Bremi oder Klaus Augenthaler gemacht, wo es wirklich darum geht, von 20 Meter den Ball mit dem Vollspann irgendwo in den Winkel zu zimmern. Und die Trefferwahrscheinlichkeit, wenn man das gesehen hat, ne, wenn man von 8 oder von 10, 8 in Winkel donnert mit dem Vollspann, dann sieht man schon, das kommt auch nicht von ungefähr. Natürlich muss man, ne, die Technik dafür haben oder das Talent dafür haben. Das ist ja auch bei Maradona, hat man es auch gesagt, wenn der 200 Freistöße über die Mauer schlänzt nach dem Training oder vielleicht sogar während des Trainings, wenn dann die anderen normal trainieren, schlägt er vielleicht nur irgendwelche Freistöße. Aber die Technik hat er gehabt. Aber letztendlich ist es schon auch eine Trainingsgeschichte. Und das darf man bei beiden, glaube ich, auch nicht verhehlen. Na, also auch wenn oftmals, wenn man das den Leuten gar nicht so zutraut, aber es steckt schon auch ein bisschen mehr dahinter und das durfte ich schon auch mit sehen und erleben, dass da schon auch was dahinter war. Ja, aber in puncto ja, Dynamik und auch Torabschluss und auch ja, Führungsqualität, was das betrifft, ne, Mannschaft mitzureißen, aber auch die Nähe zu den Spielern zu haben, das fand ich genauso einzigartig. Ja, also er war auch schon einer, der in der Kabine öfter mal auf die Jungen zugegangen ist, wie das bei uns war, und dich mal zur Seite genommen hat und dir ein paar Tipps gegeben hat und so weiter. Also dir einfach das Gefühl gegeben hat, ja, da auch integriert zu sein. Und von daher, ja, eine ganz, ganz große Spielerpersönlichkeit.
Es gibt diesen Begriff Signature Move, da fällt einem vielleicht sofort Robben ein, dieses die Linien lang und dann nach innen ziehen und mit links den Bogenschuss sozusagen mit Effe. Matthäus Signature Move, ich habe das von keinem anderen Spieler gesehen. Den Ball in der eigenen Hälfte holen, Deutschland, Jugoslawien, WM 90. Ja. Bis 30, 25 Meter vom Tor und dann abziehen. Diese Bewegung, die habe ich von keinem anderen Spieler seitdem mehr in dieser Art und Weise gesehen. Ähnlich wie das Maradona-Tor bei der WM 86, auch so ein Signature Move. Gegen England war es, glaube ich, wo er sozusagen von der halbrechten Position an die 16er Zentrale läuft und macht das Ding dann rein. Also das sind schon, ich glaube, wenn du wirklich so ein Extra-Könner bist, dann kreierst du so einen Move, für den du
stehst. Ja, das beschreibt auch ganz, ganz gut. Na, also diese beiden Tore beschreiben schon auch die Qualitäten der beiden Spieler extrem gut. Na, also das eine die Dynamik und der Torabschluss, das andere natürlich auch die technischen Fähigkeiten von Maradona. Und ja, also beide waren auf ihre Art einzigartig gewesen und zu Recht, denke ich, auch in den Zeiten Weltfußballer.
Mit wem du auch gespielt hast, ist Hansi Flick. Du hast ja alle durch. Ja. Da wir jetzt ein bisschen in den letzten Wochen.
Und mit Olli Bierhoff, also wenn man beim DFB schon wäre.
Also ein gutes Netzwerk, ja. Gab ja jetzt eine Menge Lesestoff und Sendestoff um Hansi Flick. Kannst du ihn verstehen, dass er da, ich sage jetzt mal, auch irgendwo keinen Bock mehr hatte auf das Theater und gesagt hat, so, ich würde gerne aufhören.
Also ich kann ihn verstehen. Ich weiß nur nicht, ob er jetzt nur keinen Bock auf dieses Theater mehr gehabt hat. Also ich glaube, dass in ihm der Gedanke, Nationaltrainer werden zu können, eigentlich der ausschlaggebende Punkt war. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Und dass natürlich auch diese kleinen Konflikte, die jetzt entstanden sind im Verein, ja, vielleicht ihm sogar zum Teil ganz gelegen kam. Also ich glaube, diese Möglichkeit, Nationalcoach zu werden, ne, es ist immer noch das höchste Amt, Traineramt in Deutschland, diese Möglichkeit, diese Mannschaft zu den Turnieren zu führen, ich glaube, die Möglichkeit hat man nicht so oft. Und er hat mit Bayern natürlich letztes Jahr alles gewonnen, kometenhaft nach oben gestiegen. Klar, auch diese Saison, muss man sagen, trotz der Pokalniederlagen, die jetzt zu einem relativ späten Zeitpunkt ja auch erst passiert sind, die Deutsche Meisterschaft dazu, also auch die Saison ist schon sehr erfolgreich gelaufen. Und ich glaube, dass er sich schon Gedanken gemacht hat, und diese beiden Positionen, die ja nicht die schlechtesten sind, also ne, Bayern-Trainer zu sein oder Nationalcoach, ja, es gibt schlechtere Alternativen. Und ich glaube, dass er dann schon gemerkt hat, dass er eigentlich den Weg zum DFB machen muss. Na, es kann bei Bayern, ich will nicht sagen, es kann nur noch schlechter werden, das ist Quatsch. Natürlich sind die Bedingungen einzigartig in Deutschland, das ist schon auch klar. Aber es ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten, ein ganz anderer Druck da und glaube ich, hat natürlich als Spieler ja auch schon viel mitgemacht und er weiß, wie schnelllebig der Fußball ist Und ja, ich denke, langfristig gesehen kann natürlich der Job beim DFB schon sicherer sein. Ne? Und ich glaube, er passt ja auch zu ihm. Ne? Er kennt die ganzen Leute dort. Ne? Er kennt das Ganze drumherum. Also ich glaube, dass eher der Gedanke, das vielleicht lieber machen zu wollen, wie das bei Bayern, der erste ausschlaggebende Grund war. So, und dann ging es ja auch dahin. Natürlich, dann kam dieser Konflikt mit Salihamidžić dazu, ne, seine, ja, von ihm aus gesehen, ja, geringe Wertigkeit im Verein. Also das hat man schon gemerkt, ne, dass er halt bei vielen Sachen kein Mitspracherecht hat. Und gut, ich glaube, dass das so Punkte waren, die ja ihn nach außen hin verständlicher gemacht haben, dass er jetzt den Weg vielleicht macht. Aber im Grunde, also deswegen, also ich kann ihn letztendlich verstehen. Ne? Und wenn er jetzt dann denkt, er wird weiter Bayern-Trainer bleiben, hat so ein bisschen, ne, mit dem Salihamidžić jemand, wo er sich ständig kappeln muss, wo er viele seiner Ideen immer wieder versuchen muss, durchzuboxen, und daneben dann die Möglichkeit beim DFB, also ich glaube, das ist die zwei Punkte waren. So wäre die Möglichkeit beim DFB nicht gegeben, ich glaube, dann wäre das Ganze vielleicht ein bisschen anders gelaufen.
Würde ich im Prinzip dir so recht geben, und das andere, das Tamtam als FC Hollywood noch quasi, das kommt ja halt dann dazu. Zweites Thema, das in den letzten Tagen und Wochen auch groß war und ganz schnell dann sozusagen zerbröselt ist, ist das Thema Super League. Jetzt hast du bei zwei der großen deutschen Vereine gespielt, HSV und Bayern, ja. Seitdem sind 30 Jahre vergangen und man kann das Geschäft eh schon nicht mehr vergleichen, wie sich das entwickelt hat. Das ist ja alles so emporgeschossen, auch das Geld, das da drin steckt mittlerweile. Und jetzt kam diese Idee mit der Super League, die eben Gott sei Dank, in meinen Augen Gott sei Dank, zerbröselt ist. Würdest du daraus schließen, der Fußball muss irgendwo aufpassen mal, jetzt auch im Zusammenhang mit dieser Corona-Geschichte, wo keine Fans ins Stadion dürfen, wo es sozusagen gewisse Privilegien auch gibt für Spieler, die ihren Sport ausüben dürfen. Würdest du sagen, auch als einer, der selber mal gespielt hat, Leute, passt auf, dass ihr da nicht das Rad überdreht. Champions League ist schon an der Grenze.
Ja, natürlich. Also ich glaube, natürlich muss man schon extrem aufpassen. Also ich glaube, dass die Wertigkeit der Fans und der ganzen Fankultur natürlich nicht unterschätzt werden darf. Man hat so momentan so dieses Gefühl, dass so diese ganzen, die Fans aktuell erstmal so an dritter, vierter, fünfter Stelle kommen. Ich denke, elementar für jeden Verein ist diese Fankultur. Ne? Aber man ist schon mittlerweile, das muss man schon ganz ehrlich zugeben, schon fast ja dran gewöhnt, ne? Im Fernsehen zu gucken. Ne? Es ist keine Stimmung, es ist keiner da. Also manchmal mache ich mir so ein bisschen Gedanken, wie die Spieler überhaupt reagieren, wenn da auf einmal wieder die Stadien voll sind, ob sie mit dem ganzen Geschrei, mit dem ganzen Drumherum, mit dem Tohuwabohu auch noch zurechtkommen. Ne? Aber es ist eigentlich genau das, was den Fußball ja ausmacht. Und man darf das wirklich nicht unterschätzen. Und die Gefahr, natürlich alles in diesen finanziellen Dimensionen, die natürlich Wahnsinn sind, also wenn man diese Zahlen gehört hat, aber das, den ganzen Fußball auf der Ebene darauf zu reduzieren, ist natürlich extrem gefährlich. Ich meine, ich sehe es schon auch ein bisschen komisch, ne, dieser Zwist, der jetzt da entstanden ist zwischen dieser League, ne, und zwischen der UEFA, die im Grunde, ja, sich jetzt so als Heilsbringer des Fußballs darstellt, aber im Grunde ja auch nichts anderes gemacht hat. Ne, sie erweitert die Champions League, ne, 100 Spiele mehr, ja, viel mehr Geld. Ja, gut, also eigentlich ist es das Gleiche, um es mal sozusagen ein bisschen, ja, moderater vielleicht umgesetzt und mehr Vereine ins Boot genommen. Aber also ich habe da schon auch ein kleines Problem damit, die UEFA jetzt da so als Heilsbringer zu sehen, ne, die den Fußball rettet. Also im Moment, ne, also es ist nicht viel anders, ja, wie schon gesagt, ein bisschen moderater, ne, gemacht, aber 100 Champions League-Spiele mehr ist natürlich auch ein ganz schönes Brett, das muss man schon auch sagen. Und ich weiß nicht, wie hoch dann die Einnahmen oder die Zusatzeinnahmen sind. Das ist, aber ja, es ist nicht viel anders. Aber insgesamt muss man natürlich einfach feststellen, na, dass diese Liga ja ein Vorstoß war, na, von Vereinen, die finanziell natürlich schon ganz schön gebeutelt sind. Und wenn man diese Schuldenberge sieht und die Corona-Zeit dazu nimmt, na, dann haben, ja, ich denke, der eine oder andere Verein einfach gedacht, das ist der einzige, ja, der Rettungsanker, na, der uns mal so auf die Schnelle in 2 Jahren 500 Millionen bringt, um uns erstmal wieder so halbwegs zu gesunden. Und das kann natürlich nicht der Einsatz des Fußballs sein. Das ist schon klar. Aber es ist schon auch bedenklich, was die UEFA so macht. Und von daher, ja, also zweischneidige Geschichte. Aber insgesamt muss schon irgendwann mal eine Grenze einfach da sein, weil ich sag mal, die Fankultur muss weiter unterstützt werden. Und man darf die Fans nicht vergessen, auch wenn man jetzt, ja, schon leider Gottes, wenn man in den Fernseher guckt, schon fast daran gewöhnt ist, dass halt die Trainer 90 Minuten lang bei jedem Wort zu verstehen sind, ne, und du alles hörst, und das, ich finde es teilweise grausam. Also ich manchmal mache ich den Lautstärkeregler ziemlich weit zurück, weil man es einfach nicht mehr hören kann und auch nicht gewohnt ist. Ja, und also es ist schon insgesamt schwierig, aber ich bin froh, dass die Super League nicht gekommen ist.
Auch da würde ich deine Argumentation unterstützen, bin ich bei dir. Wir können jetzt noch über die EM reden, da gibt es ja ähnlich problematische Themen, Fans in den Stadien, auch Kommerz, 12 Länder, wo ist das Ganze überdreht, sollte man nicht vielleicht doch nochmal absagen oder zumindest auf eine andere Spielform, vielleicht an einem Ort zentriert an 3, 4 nah beieinander liegenden Spielorten. Da können wir jetzt auch noch ganz lange drüber reden. Das machen wir ein andermal. Mich interessieren noch zwei Vereine, die um die Ecke liegen, bei denen du auch warst. Bayernhof und Spielvereinigung Bayreuth. Spielvereinigung Bayreuth hat ein ganz interessantes Konzept in der Pipeline. Die wollen, ich würde sagen, unbedingt in Liga 3. Wenn es nicht dieses Jahr klappt, dann am besten nächstes Jahr. Also die geben schon ordentlich Gas. Glaubst du, das ist möglich, Profifußball in Bayreuth? Ich will jetzt gar nicht die einzelnen Konzeptstränge besprechen, sondern einfach, glaubst du, ist es heutzutage möglich, in einer Stadt wie Bayreuth mit Konkurrenzsportarten, Basketball, Eishockey, das zu stemmen? Und wo glaubst du, könnte die Reise von Bayernhof hingehen, auch ein Traditionsclub in deiner Heimat, der sich aber einfach schwer tut, irgendwie eben sowas, was Bayreuth gerade versucht, auf die Beine zu stellen, hinzukriegen, nämlich irgendwo ein Ziel am Horizont zu malen, könnte die Regionalliga Bayern sein zum Beispiel, dass man da wieder hin will, so ein Ziel an den Horizont zu malen, um da hinzukommen. Da, wie siehst du diese beiden Clubs?
Ja, also grundsätzlich denke ich, ist es in Bayreuth absolut machbar, in den Profibereich zu kommen. Ich finde es toll, ich finde es absolut wünschenswert, wenn wir in Oberfranken wieder jemand hätten, also einen Verein hätten, der mindestens in der dritten Liga angesiedelt wäre. Ich glaube, dass alle umliegenden Vereine davon profitieren einfach, wenn wir einen höherklassigen Club einfach da haben. Ich denke, die Voraussetzungen hat die Spielvereinigung jetzt geschaffen. Auch die ganze Struktur hat sich natürlich extrem gewandelt, was auch vonnöten war. Ich denke, diese ganzen Trainingsmöglichkeiten waren über Jahrzehnte schon fast, muss man ja sagen, nicht so, wie die Ziele des Vereins angesiedelt waren. Das muss man ganz klar sagen. Mittlerweile, denke ich, läuft es schon sehr professionell ab und mittlerweile ist fast die Struktur um den Verein schon, ja, Profi-like, schon fast zweitligatauglich. Also man hat die Voraussetzungen geschaffen, da hinzukommen. Ich denke, dass es auch kein Problem ist, dass jetzt andere Sportarten in der Stadt stark sind oder auch im Profibereich angesiedelt sind. Das war zu meiner Zeit auch so. Also auch damals war Steiner Optik, ja, Bayreuth, da war Tischtennis sogar erste Liga, da waren die Eishockey, haben zum Teil auch sogar in der ersten Liga mal angesiedelt. Also diese Sportstadt Bayreuth hatte damals sogar 4, 5 Sparten, die im Profibereich tätig sind. Also ich glaube, die Stadt gibt sowas schon her und die Fangemeinde, die im Fußball einfach vorhanden ist, ja, die zieht nach wie vor. Und ich glaube auch durch die langjährige Abwesenheit einfach aus diesem höchsten Bereich, die tut schon auch ein Übriges dafür, dass die Leute kommen würden. Und ja, also ich würde es mir auch wünschen, ja, dass die Spielvereinigung wieder hochgeht. Und ich traue ihnen das auch zu. Und ja, es wäre wünschenswert, wenn es in dem Jahr schon wäre. Ja, das muss man schon sagen. Ja, in Hof, ja, klar, ein bisschen schade, muss man wirklich sagen, weil natürlich auch dort extreme Fangemeinde da ist. Das muss man ja sagen. Ich habe das ja auch miterleben dürfen, dass also die Fangemeinde extrem groß ist. Ja, wenn in Hof ein bisschen was passiert, dann kommen sie alle aus den Löchern raus und dann ist alles da. Na, die Voraussetzungen werden schon gegeben. Es ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Klar, es ist alles natürlich auch mit Finanzen nicht ganz so einfach. Das muss man schon auch sagen. Und ich kenne ja die ganzen Leute, die dort wirklich an allen Ecken und Enden das versuchen aufrechtzuerhalten, versuchen das wieder nach vorne zu treiben. Und ich würde es mir wünschen, na, es wäre echt für die ganze Region, wäre es toll, wenn man zumindest sich wieder, ja, da in der Bayernliga etablieren könnte, im vorderen Bereich mitspielen könnte, vielleicht mal wenigstens die Regionalliga angehen könnte. Also, wie gesagt, also in Oberfranken zwei Top-Clubs zu haben, würde allen anderen helfen, würde alle anderen unterstützen. Von diesem, ja, Nachwuchsleistungsbereich profitieren natürlich viele andere Vereine auch. Und ja, ich hoffe, dass es bei beiden nach oben geht und würde es mir wünschen.
Armin, perfektes Schlusswort. Jetzt haben wir eine Stunde über Fußball gequatscht. Wir sind sozusagen von deiner Karriere über Fußballschule, deine Fußballschule, über Weltfußballer Maradona und Matthäus und Hansi Flick zu Bayern Hof und der Spielvereinigung Bayreuth. Also einen viel größeren Bogen kann man, glaube ich, nicht schlagen. Und wir könnten eigentlich noch ewig weitermachen. Ich würde vorschlagen, wir machen auch eine zweite Halbzeit bei Gelegenheit. Vielleicht während der WM, während der EM zum Beispiel oder wenn die EM vorbei ist, können wir gerne noch mal eine Runde auflegen, würde ich sagen. Oder Nachspielzeit, wie auch immer man das nennt dann. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich habe vorhin schon gesagt, ich drücke euch echt die Daumen, dass ihr nicht mehr lange durchhalten müsst und dass am Ende sind wir offen, irgendwo dann auch der Rubel wieder rollt. Ich meine, am Ende verdienst du damit auch Geld. Das ist ja auch völlig okay. Du tust ja auch was Gutes damit, sozusagen. Kümmerst dich um Nachwuchs. Und das ist eine schwere Zeit für Menschen, die sozusagen ihr Geschäftsmodell in einem Bereich haben, der im Moment nicht stattfinden darf. Und dazu gehört die Kultur, ja. Dazu gehört in großen Teilen der Handel, Einzelhandel, dazu gehören sportliche Initiativen, gerade im Amateursport eben, ganz, ganz schwer. Und ich drücke die Daumen, dass das so bald wie möglich wieder losgehen kann und dass ihr seid ja auch top motiviert. Also das habe ich auch
ja, natürlich.
Telefoniert haben. Ihr wollt ja
auch. Wir scharren mit den Hufen.
Ja, absolut. Und die Kids scharren auch mit den Hufen, bin ich mir 100% sicher. Also danke dir fürs Dabeisein und wir bleiben in Kontakt. Sind ja nicht allzu weit.
Ja, natürlich.
Dahin, bleibe gesund und ja, alles Gute dir.
Ebenso. Dankeschön.